Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast im Apollo, ein Kulturhaus in Kreuzlingen am Bodensee. Und unser heutiges Thema ist eine Karriere als Künstlerin oder Künstler und gleichzeitig eine Familie mit Kindern? Fragezeichen. Erste Antwort, ein heikles Unterfangen. Wie sich's damit hat, werden wir heute Abend hören. Es ist ein großes Thema. Kulturarbeit braucht viel Zeit. Zeit ist Geld. Sprich, das kostet alles etwas. Arbeit in der Kultur bringt aber nicht immer das große Geld. Jetzt, wie geht das Ganze auf? Das werden wir hören. Meine Gäste werden sicherlich einiges dazu zu erzählen wissen. Und sie sind Big Cis, Rapperin und Künstlerin, Marion Sondheim, Politikerin, Kantonsrätin der SP und Bildungsmanagerin und, wie ich vorher erfahren habe, auch Musikerin. Und dann Patrick Muchenberger, last but not least, ebenfalls bildender Künstler. Fangen wir mal beim Praktischen an, und das geht natürlich heute um Familien. Ich möchte von euch ganz gern wissen, was für ein Familienkonstrukt habt ihr? Cis, wenn ich bei dir anfangen darf.
Ich bin alleinerziehende Mutter von 3 Kindern in Zürich, in einer der teuersten Stadt der Schweiz.
Gut, das ist eine notwendige Ergänzung, weil da müssen wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Patrick?
Ich bin zweifacher Vater und lebe mit meiner Partnerin zusammen in Rorschacher Berg. Und das zweite Kind ist jetzt gerade auf die Welt gekommen, am 11.02.
Wir gratulieren.
Dankeschön.
Ja. Ein kleiner Applaus aus dem Publikum. Marion, ich muss dich trotzdem auch fragen.
Danke.
Das hast du richtig gut gemacht.
Gut gemacht und rechtzeitig zur Diskussion gekommen, wo wir uns dann darüber unterhalten, wie denn das gehen soll mit diesen 2 Kindern. Marion, wie lebst du?
Ich bin verheiratet, Mutter von 2 Söhnen, die jetzt aber schon in der Lehre sind.
Okay.
Also große Söhne.
Ich stelle das aus einem bestimmten Grund, aber auf den kommen wir sicher noch zu sprechen. Ja, eben Familie und künstlerische Karriere gleichzeitig. Cis, wie funktioniert so etwas? Alleinerziehende Mutter, 3 Kinder in der teuersten Stadt der Schweiz. Wie bist du organisiert?
Also wenn ich nicht am kreativ schaffen bin, das heißt, ich nicht am Lyrik schreiben bin, ein Album am produzieren, sondern Konzerte am spielen bin, dann kommt Cash rein.
Mhm.
Aber es ist natürlich meistens eher knapp, das Geld und die Zeit. Zum Glück gibt es in der Schweiz Kulturförderung. Ist aber auch ein bisschen ein Dilemma, diese Kulturförderung, weil es natürlich ein Privileg ist und nicht eine Selbstverständlichkeit. Das heißt auch, dass ganz viele diese Förderung nicht kriegen.
Mhm.
Und nicht, weil sie nicht gute Kunst machen. Es ist ein Hustle halt.
Ein richtiger Kampf. Erkennst du dich darin wieder, Patrick?
Ja, also es gab sicher härtere Zeiten für mich. Also das heißt, ich habe mich jetzt auch ein bisschen anders aufgestellt, seit Familie auch ein großer, wichtiger Teil in meinem Leben geworden ist. Das heißt, ich habe mich umgeschaut und habe auch eine Arbeit angenommen und habe das Glück, dass diese Arbeit sich gut verbinden lässt für mich. Nicht direkt verknüpfen, sind schon 2 verschiedene Sachen, aber ich finde genügend Zeit daneben für die Kunst. Und habe auch das Glück, dass meine liebe Partner natürlich auch Kunst macht. Also so können wir uns super ergänzen.
Mhm. Das heißt, ihr teilt euch quasi die Betreuung der Kinder?
Ja, wir wohnen zusammen und teilen alles. Ja.
Aber finanziell sieht es wie aus?
Sind wir auch zusammen.
Mhm.
Da teilen wir auch. Also sie arbeitet auch. Und ich arbeite aber als, sagen wir mal, klassischer Arbeitnehmer und sie ist eher selbstständig unterwegs.
Mhm. Genau. Also das gibt eigentlich quasi wie einen Nebenverdienst dazu?
Ja, einen guten Nebenverdienst, ja.
Mhm. Mhm. Cis, bei dir gibt es Nebenverdienst?
Ja, ohne wäre das nicht möglich.
Mhm. Jetzt, wir haben es davon gehabt, es gibt Förderung und du hast ein Wort gesagt, Privileg.
Ja.
Weil es ein Privileg ist, weil du jetzt zum Beispiel etwas kriegst.
Ja.
Aber vielleicht ist es natürlich auch schwierig, weil Forderungen dann daran gebunden sind, oder? Das setzt dich ja dann auch wieder unter Druck.
Ja, genau. Ja, also es wird halt von einem Gremium entschieden, ob ich würdig bin, gefördert zu werden oder nicht. Ich gehöre schon eher zu den Glücklichen, nehme ich jetzt mal an. Aber es wäre natürlich schön, wenn es eben nicht ein Privileg wäre, sondern ja, wenn mehr Geld da wäre, um ein bisschen breiter zu Lebensunterhaltskosten irgendwie in der Art. Hm. Oder halt, und ich glaube, solche Bemühungen gibt es auch, dass zum Beispiel, wenn du ein Konzert spielst, dass da quasi eine Minimumgage verdient wird. Mit 300 Franken pro Konzert und dann hast du, wenn es hochkommt, 2 Konzerte am Wochenende, aber ja auch nicht irgendwie jedes Wochenende.
Und dann vor allem über die Jahre hinweg natürlich sowieso auch nicht.
Genau, ja. Ah. Und da gibt es jetzt, glaube ich, so Bestrebungen, um so Zahlen festzulegen, was weiß ich, 700 Franken pro Musikerin auf der Bühne. Mit dem sollte dann eigentlich auch irgendwie ganze AHV und was weiß ich alles gedeckt werden, weil so wie ich lebe, weil ich es halt einfach, also ich nehme das natürlich, nehme vieles auch auf mich, weil ich es nicht so clever mache, ist die Altersarmut wahrscheinlich vorprogrammiert. Hm. Weil ich keine richtige Altersvorsorge habe. Mhm. Da bleibt nicht so viel über.
Mhm. Also es ist zwischen Familie und neue Kunst produzieren oder Kultur produzieren.
Und Arbeit. Ich habe jetzt eine Arbeit angenommen als Fahrrad. Entschuldigung, wenn ich so viel rede, ne? Ihr könnt auch sagen, jetzt gut. Als Fahrradkurierin, das war jetzt mein 5. Winter, glaube ich. Abgesehen davon, dass mir richtig Spaß macht, war meine Überlegung aber auch, dass ich quasi Sport und Geld verdienen gleichzeitig machen kann und damit Zeit spare. Ich verdiene nicht so viel, aber anstatt dass ich für ein Fitnesscenter ein Jahresabo ausgebe, verdiene ich auf die Stunde 22 Franken so.
Mhm. Also du hast vorhin gesagt, du bist ein bisschen privilegiert. Man kennt deinen Namen natürlich schweizweit. Genau. Und da sind natürlich die Fördertöpfe sehr viel schneller auf, wenn ja. man schon etabliert ist, muss man einfach als Realität sagen. Wie sieht es denn bei dir aus, Patrick? Wurdest du schon mal gefördert?
Ich wurde gefördert als Künstlerduo mit einem Freund zusammen. Wir haben uns aber auch nicht so oft jetzt beworben, weil wir halt beide wirklich auch sagen können, wir können auch ohne den Kanon insofern unsere Kunst machen, die wir machen möchten. Ja, aber wir hatten zum Beispiel das Sommeratelier in Weinfelden. Das war eigentlich gefördert und wir hatten glücklicherweise, das hat uns sehr geholfen, einmal das Recherchestipendium gekriegt vom Kanton Thurgau.
Mhm. Aber von dem Ganzen lässt sich natürlich auch nicht leben.
Natürlich nicht, nein. Mhm. Das ist auch von der gut Kunst, für die Kunst weiter zu entwickeln, auf jeden Fall. Von der Kunst selber ist es so, dass Flachware geht.
Was? Flachmaler?
Flachware, also aha. Bilder kann man immer mal wieder verkaufen. Mhm. Aber es reicht natürlich das auch nicht zum Leben. Es sind wenige pro Jahr, die man dann wirklich mal verkaufen kann. Aber wir sind jetzt auch nicht so, dass wir jetzt das mega groß anpreisen oder irgendwie hausieren gehen oder so, sondern wenn mal eine Ausstellung ist und da gibt es einen Interessenten, dann kann es schon zu einem Verkauf kommen, ja.
Gibt es denn etwas, was ihr an der Förderung beklagen würdet, jetzt als Menschen, die auch eine Familie
also
haben?
Also für mich oder für unsere Familie ist es so, dass wir glauben, dass es teilweise schwierig ist, als Familie genug ernst genommen zu werden, dass man auch genügend investiert, weil man natürlich nicht dauernd präsent sein kann. Du hast natürlich als Familie viel andere Verantwortung gegenüber den Kindern und kannst dann vielleicht sagen, ja, wir sind dann bei einer Förderung, wo vielleicht ein Stipendium für ein Atelier ist oder so, nur am Wochenende da. Aber unter der Woche müssen wir die Sache mit den Kindern machen, aber gedanklich können wir schon was weiterentwickeln. Mhm. Aber dass das dann geglaubt wird, so ähnlich wie diese Homeoffice-Frage.
Also meint das ernst oder meint das jetzt nicht ernst mit dieser Kultur?
Ja, so in die Richtung vielleicht. Ja.
Mhm. Und dann auch nicht 100% Einsatz dazu. Das kann ja nicht ernsthaft sein.
Genau, diese Prozentfrage in der Kunst ist sowieso obsolet, finde ich, ja, weil klar. Kunst ist einfach Kunst.
Mhm. Was sagst du dazu? Also wird man anders wahrgenommen jetzt als Mutter mit 3 Kindern und Künstlerin?
Also ich glaube, es hat sich was verändert in den letzten 5, 6, 7 Jahren, das manchmal sogar vielleicht von Vorteil sein kann, weil die Leute mehr verstehen, dass das wirklich eine krasse Belastung ist. Aber in den 7 Jahren, wo ich diese 3 Kinder gekriegt habe und ich habe da nicht aufgehört, Konzerte zu spielen, aber ich war den meisten Leuten nicht mehr so präsent. Es war sehr, sehr nischig.
Das ist der gleiche Prozess, den ihr ja eigentlich erwähnt, oder? Ja. Dass man nicht 100% da
genau.
ist.
Ja. Und als ich dann quasi wie so zurückkam, in der Öffentlichkeit wurde das dann so wahrgenommen, musste ich mich dann schon erstmal wieder bei den Förderstellen jetzt beweisen.
Mhm. Das Publikum war immer noch da.
Ja, aber halt also sehr geschrumpft. Mhm. Ein wirklich Liebhaberinnenpublikum war das.
Marion, du als Politikerin, da gibt es verschiedene Problemstellungen, die wir hören, haben auch mit Förderung zu tun. Ich möchte eine erste Reaktion von dir haben dazu, eben, dass man sagt, irgendwie zum Beispiel als Künstlerin oder Künstler wahrgenommen zu werden, sobald man Kinder kriegt, ja, sind sie eigentlich Künstlerinnen und Künstler im Nebenbewerb, so im öffentlichen Verständnis.
Ja, also ich kann mir das schon deshalb gut vorstellen, weil das bei Politikern ja nicht anders ist. Also in dem Moment, wo ich sage, nein, an diesem Anlass bin ich nicht da, ich habe meinen Kindern versprochen, ich bin mit ihnen irgendwo. Und das gilt auch heute noch, wenn sie so groß sind und größer als ich, dann ist das schwierig. Also man muss dann immer auch um seine Position kämpfen. Man verliert mit jedem wichtigen Anlass, den man nicht wahrnimmt, verliert man Standing. Man muss sich immer wie erklären, ich habe jetzt was, das ist heute wichtiger. Von daher kann ich den Schmerz sehr gut nachvollziehen und ich glaube auch gar nicht, dass sich das politisch irgendwie regeln lässt, weil wenn das die Politik für sich selber schon nicht regeln kann, dann wird sie das für die Kunst auch nicht können.
Okay, wir wollen aber trotzdem noch ein bisschen weitermachen mit dieser Diskussion, weil sonst sind wir hier schon am Ende.
Ich habe gesagt, dieses Detail, stopp.
Ja gut, aber es klingt alles danach, als würde man so quasi irgendwie Politikerin in deinem Fall im Nebenerwerb. Irgendwie, da gibt es noch irgendetwas, was stört. Hat man denn ein Imageproblem? So. Nicht nur als Künstlerin oder Künstler, sondern einfach irgendwie, wenn man tatsächlich auch eine Familie haben will, neben dem eigentlichen, der eigentlichen Arbeit. Das ist wirklich eine gesellschaftliche Frage dann auch.
Ja, das ist ganz sicher eine gesellschaftliche Frage. Und auf der Ebene, wo ich Politik mache, also im Gemeinderat und im Kantonsrat, das ist ja sowieso ein Neben, also ist das ein Hobby, ein schlecht bezahltes Hobby. Und ich muss mich wie drei Teilen, um neben meiner vollen Berufstätigkeit diesen beiden Leidenschaften, diesen beiden politischen Ämtern nachzukommen und gerecht zu werden. Das macht man auch nicht fürs Geld, das macht man für Ruhm und Ehre und Idealismus und Vaterlandsliebe oder was es sonst noch so gibt. Und ja, dann ist natürlich der Faktor Familie ein weiterer, also so wie ein weiteres Mosaik, das es herausfordernd macht und wo dort auch noch seinen wichtigen Platz hat. Und das ist manchmal eine große Herausforderung. Also es ist wie ein in sich zerrissen sein, zumindest für mich.
Also ich fühle mich jetzt so, dass ich nicht unbedingt Kunst arbeite als Job in dem Sinn, sondern die bildende Kunst für mich ist eher so, dass sie mit mir arbeitet auch gewisserweise. Die bildende Kunst ist meiner Meinung nach einfach da. Und man kann sie wie so transformieren in die Öffentlichkeit über Aktionen und klassischerweise, was man so kennt in der allgemeinen Bevölkerung, vielleicht die Malerei auch, wo Ideen dann gezeigt werden. Und das ist natürlich nicht in erster Linie des Geldes wegen, also es ist keine Erwerbsarbeit. Das mit dem Teilen, das sehe ich tatsächlich auch so. Es ist wirklich nicht so einfach, diese Zeit aufzubringen, und da sehe ich auch nochmal ein Problem, wenn man jetzt irgendwo eine Förderung kriegt oder irgendwie eine Ausstellung hat oder sowas macht, die Kinderbetreuung. Jetzt in meinem Fall, wo die Kinder noch sehr klein sind, das ist nicht immer ganz gelöst und ist tatsächlich auch nicht ganz günstig, wenn jetzt zum Beispiel Großeltern nicht einspringen können. Kinder mitnehmen ist gut und recht, finde ich, aber es stimmt, man kann sich nicht im gleichen Maße der Kunst widmen wie alleine. Das ist einfach so. Brauchen beide viel Aufmerksamkeit.
Ja, auf jeden Fall, oder? Was du gesagt hast mit Kunst ist halt einfach da und ist eben kein Beruf oder kein Geschäft oder wie auch immer. Ich glaube, früher, als ich keine Kinder hatte, hat sich das auch viel mehr so angefühlt. Also ich war viel freier darin zu sagen, naja, ich habe meistens auch gearbeitet, immer noch, auch neben der Musik. Du hast einfach viel mehr Freiraum. Ich brauche doch nicht so viel Geld und ich habe auch keine Verantwortung außer mir selber gegenüber. Und mit Kindern ändert sich das einfach massiv. Und wenn ich dann weiter nicht nur im Keller Musik machen will, sondern das auch raustragen will, muss sich das irgendwo, muss da schon was reinkommen. Weil sonst kann ich es mir nicht leisten.
Ja, das ist schon ziemlich klar. Kommt noch die Geschichte mit der Altersvorsorge? Hast du dir da schon Gedanken dazu gemacht, Patrick?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon immer versucht, dass ich immer einzahlen kann. Das war mir schon wichtig. Da habe ich auch keine Lücken. Irgendwie ist das Geld auch vor der Familiengründung immer irgendwie reingekommen. Ich habe auch verschiedene Jobs gehabt oder Kurierdienste etc. Ja, das hat dann immer geklappt. Und ich gebe dir natürlich schon auch recht, dass ab einem gewissen Lebensumstand, eben wie Kinder zum Beispiel, die Kunst auch ein bisschen Business annehmen kann, soll vielleicht. Weil ja, sonst kann man es wirklich nicht richtig weiterführen, weil man versandet. Ich will es ja auch nicht einfach nur im Keller machen für mich. Ist schon klar, es ist schön, wenn man natürlich ein Publikum hat. Aber trotzdem halte ich an der Aussage eigentlich fest, dass die Kunst einfach da ist. Das, was du gesagt hast am Anfang, wenn man nur sich selber als Verantwortung hat, das ist natürlich schon ein geiler Luxus. Mhm. Dass man einfach so ein bisschen machen kann und da kommt auch die junge Kunst her vielleicht.
Marion hat das vorhin bezeichnet als Ruhm und Ehre und Überzeugung war, glaube ich, das Wort?
Idealismus.
Idealismus, genau. Wie ihr gestartet seid. War das die Annahme für euer künstlerisches Leben? Wir machen das für Ruhm und Ehre und Überzeugung. Und wart ihr bereit, schon Abstriche zu machen, wo ihr angefangen habt? Oder wusstet ihr das schon, dass das kommt?
Nein. Also welche Abstriche meinst du denn?
Abstriche beim, was weiß ich, wie viel Geld zur Verfügung ist,
ja.
wie das wirtschaftlich aussieht?
Nee, das habe ich mir anfangs überhaupt nicht überlegt. Das war also wirklich das letzte Thema, das mich da beschäftigt hat. Wo das erste Mal eine Person an mich herangetreten ist und gesagt hat, du, es gibt da einen Popkredit in der Stadt Zürich und da kannst du auch, wenn du ein Album produzierst, kannst du nach Geld fragen, war ich so, ich will doch kein Geld vom Staat für meine Kunst. Ich lasse mich nicht kaufen. Nee, das war für mich wirklich kein treibendes Thema. Ruhm und Ehre vielleicht schon eher, ich weiß nicht. Ich bin nicht so im Moment, ich reflektiere im Moment nicht so doll. Also ich habe mir da nie so große Gedanken und schon gar nicht Gedanken in die Zukunft gemacht, als ich jung war. Mhm. Ich wusste auch nie, ob ich Kinder will oder nicht. Und ich wusste auch nicht, was das tatsächlich für Konsequenzen mit sich bringt.
Also bei mir ist es mit der Kunst eher so gekommen, glaube ich, damals, wenn ich mich so ganz zurückerinnere, wahrscheinlich vom Skateboardfahren her. Das war halt immer so ein bisschen dieses Being independent. Ja, so diese ist eine Art von Freiheit, die man genießen wollte und auch ein bisschen gegen den Strom schwimmen wollte und hat dieses auch anarchische, rebellische, was man so als Teenager halt auch so hat. Und da hat sich dann das, glaube ich, entzündet. Und ich weiß noch, ich wollte damals schon Kunst studieren und dann habe ich dann aber zuerst Grafikdesign gemacht aus den ökonomischen Gründen, um auch finanziell vielleicht doch was zu haben. Habe das aber nicht so lange gemacht, aber über die Skills bin ich heute noch froh, was man da gelernt hat über Fotografie und Grafikdesign, genau. Mhm. Und die Kunst ist danach gekommen und das war wirklich eine tolle Lebensschule für mich auch und ich wünschte mir, dass viel mehr Leute noch Kunst studieren würden und so, weil ich habe schon das Gefühl, dass man da viel mitnehmen kann.
Ist das in der Öffentlichkeit allgemein bewusst, weil ich könnte jetzt eigentlich alle Argumente aufzählen, die Leute, die nicht so viel mit Kultur zu tun haben oder nicht möchten, dann aufhören. Ja, Kinder kriegen ist zum Beispiel Privatsache. Es ist genauso Privatsache, wenn man Kultur macht. Dann müsst ihr halt.
Also Kunst ist halt auch anstrengend. Ich glaube nicht, dass man nur einfach Kunst konsumieren kann, wie zum Beispiel eine Serie auf irgendeinem Fernsehanbieter oder... Das ist schon irgendwas, wo man hingehen muss und sich dann auch öffnen müsste. Also ich bin viel im Kunstmuseum St. Gallen gewesen, habe auch Leute beobachtet, wie sie teilweise einfach schnell durchgehen. Und das habe ich manchmal auch gemacht, aber es sind auch viele Leute dann grummelnd raus und was ist das, was soll das? Und da sieht man schon, dass man doch eine gewisse Offenheit braucht. Und Kunst entwickelt sich und so muss man sich auch immer weiterentwickeln.
Ja, das ist bestimmt eine gute Schule. Und dann aber auch sich bewusst zu sein, zumindest in der Musik kann ich ein bisschen vielleicht eher reden, dass wenn du populäre Musik hörst, ich meine jetzt wirklich so, was weiß ich, Radio, du musst eigentlich Also das wissen vielleicht viele nicht, aber für mich ist es eigentlich ganz logisch, diese populäre Musik gibt es nicht ohne die unpopuläre Musik oder die also das, was aus der Subkultur kommt. Die populäre Musik, die speist die ganze Zeit aus der Subkultur, wo quasi kein Geld gemacht wird, wo niemand reich oder die seltenen Leute reich werden. Das gehört halt zusammen. Das eine gibt es ohne das andere nicht.
Vollkommen einverstanden. Ich höre nur schon wieder das Gegenargument, dem dann Leute sagen, ja, jetzt sollen die doch mal Kultur machen, die Leute auch verstehen und dann kaufen mögen.
Ja, nee, aber das habe ich ja jetzt eigentlich gerade gesagt, dass das eben nicht, dass es eigentlich nicht zieht. Dass man dieser Meinung sein kann, natürlich, das kann man. Es geht nicht auf.
Also das, was du jetzt gesagt hast, etwas, was man versteht, du meinst jetzt so diese Gesellschaft, die halt eher so vielleicht eben diese Populärkultur konsumiert und vielleicht eher so das Design von den Autos ansprechend findet, die heutzutage halt vielleicht einen gewissen Preis haben, obwohl sie auch nur fahren. So diese Richtung, dieses Verständnis, glaube ich, hat sich halt doch auch verändert. Auch die Oberflächen, glaube ich, es ist sehr glatt geworden alles. Also es ist sehr schnieke, glänzig. Ich meine, wenn man jetzt Sound anschaut, ich bin kein Sänger und auch kein Rapper oder so, aber wenn ich jetzt nur so einen kleinen Vergleich, kommt mir gerade in den Sinn, Popkultur Janis Joplin und Popkultur, weiß nicht, jetzt, was gerade so aktuell ist, aber...
Wir wollen keine Namen nennen, die noch irgendwie unterwegs sind. Niemand beleidigen.
Nein, aber ich meine, es ist schon rauer gewesen vorher, glaube ich. Und da hat sich halt einfach das Bild gewendet oder geändert.
Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob Janis Joplin zu ihrer Zeit, es war Jugendkulturmusik, aber die populäre Musik war wahrscheinlich auch relativ glatt zu dieser Zeit.
Ja, also das ist nur ein Eindruck, den ich habe, kann auch sein. Ja,
ja, ich weiß es nicht. Ich bin vielleicht am nächsten bei den 68ern. Ich möchte einfach sagen, dass damals vielleicht ein bisschen weniger kalkuliert wurde beim Musik machen. Das und dass es dann auch das Unkalkulierte bislang auch ab und zu mal in der Hitparade war. Das heißt, da stand manchmal Led Zeppelin neben Trio Eugster zum Beispiel. Ein Wechselbad der Gefühle. Marion, du wolltest vorhin noch etwas sagen.
Also das, um was es ja jetzt auch schon wieder immer geht, ist, welchen Wert hat Kunst? Das hat man gut gesehen an dem, was ihr ausgetauscht habt. So, du hast gesagt, zwischen Familie, Kunst und Arbeit. Und das sagt, ja, eigentlich ja, muss man damit kein Geld verdienen. Und das ist ja auch das in der öffentlichen Wahrnehmung die große Frage, ja, was hat das für einen Wert, für wen hat das einen Wert und warum? Und welche Art von Kunst ist für uns wertvoll? Und das ist auch immer das große Problem an der Schnittstelle zur Politik, weil Politik entscheidet sich eigentlich immer danach, was lohnt sich. Also was bringt uns Geld oder kostet uns weniger Geld? Danach werden schon die ersten 95% eigentlich entschieden. Und wenn wir uns noch nicht mal als Gesellschaft darüber einig sind, was ist uns Kunst wert? Was ist eigentlich Kultur? Warum braucht es das? Ist es Kunst und kann das weg? Also das ist so, ich glaube, wir haben die grundsätzlichen Fragen nicht geklärt. Und oft versuchen wir dann, die Folgefragen aber zu klären. Das ist ein bisschen so, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn man so ein Hemd mit dem falschen Lochknopf anfängt, kann man fast machen, was man will.
Man hat ein schiefes Hemd an.
Man hat ein schiefes Hemd, es sei denn, man nimmt den ersten Knopf nochmal raus. Und das ist, finde ich, ganz, ganz gut vergleichbar. Wir haben den ersten Knopf falsch geknöpft, weil wir uns nicht darüber Gedanken machen, was hat das für einen Wert, für was brauchen wir das? Und alles andere wird dann schief.
Aber machen wir uns wirklich keine Gedanken? Ich glaube einfach, dass es gegenläufige Meinungen dazu gibt. Es gibt bestimmt kulturtheoretische oder gesellschaftstheoretische Texte. Aber das Problem ist ja, dass es sich nicht an Zahlen irgendwie messen lässt. Das sind keine Studien, sondern das sind halt... Das sind dann Texte, die verfasst wurden, die ein Plädoyer dafür schreiben, wie wichtig Kunst neben Kultur für eine Gesellschaft ist. Und also, dann gibt es Leute, die finden, nö, finden wir nicht.
Ich würde behaupten, dass 80-90% sich keine Gedanken darüber machen. Das ist...
Also jetzt in der Politik oder ganz allgemein?
Ganz allgemein. In der Politik auch. Und also es machen sich viel mehr, würde ich behaupten, keine Gedanken darüber. Es ist interessanterweise ja auch nicht Bildungsthema. Also an den Schulen wird nicht unterrichtet, was habt ihr für einen Kulturbegriff, was habt ihr für einen Kunstbegriff, was heißt das, warum brauchen wir das, was bedeutet das für eine Gesellschaft, wie müsste eine Gesellschaft sein, damit wir das haben. Das ist ja nicht Unterrichtsstoff, oder meine Kinder haben total geschlafen, halte ich auch für möglich. Ich glaube, es gibt schon Menschen, die sich damit beschäftigen, aber das sind wenige. Und sogar die, die Kunst konsumieren, tun das ja teilweise nicht im Wissen, dass das auch Kunst ist oder auch zum Kulturbereich gehört. Also ich glaube, wir haben so wenig Begriff davon.
Hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass irgendwie die Kulturszene, sage ich jetzt mal, ist ein grober Begriff für alles, was kulturell produziert ist, halt auch sehr, sehr heterogen ist. Das reicht dann tatsächlich vom, wie die Hitparade 1971, vom Trio Eugster bis zu Led Zeppelin, oder? Und so präsentiert sich das und vielleicht für ganz viele Leute gibt es wie keinen Anknüpfungspunkt.
Naja, also wenn man es logisch zu Ende denkt, wäre es ja konsistent zu sagen, wir haben ein sehr heterogenes Kulturfeld, also ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, wenn man wollte.
Wenn man wollte, genau.
Ja, also ich glaube zu sagen, ja, das Kulturfeld ist halt so heterogen, da findet man keinen Anknüpfungspunkt, das ist... Nee, das geht einfach nicht. Für mich geht's nicht.
Okay.
Ist nicht zulässig.
Ja, für mich eigentlich auch nicht.
Ja.
Ich weiß schon.
Es gibt ja nur gewisse, meine Privatmeinung.
Es gibt ja gewisse Fragen, die sind tatsächlich rhetorisch in diesem Gebiet, aber trotzdem noch eine weitere, die sich anschließt an das Ganze, hatten die Kultur ein Imageproblem, dass man so denkt, ja, das ist irgendwie so gesellschaftlich gesehen, ja, das ist denen ihr Hobby und dann möchten sie auch noch, dass man dafür zahlt.
Also es gibt sicher Orte oder Leute, die das so sehen. Ich glaube, teilweise kann man das so auch sagen, dass die Kultur vielleicht so ein Imageproblem hat, weil ja, es sind jetzt keine Raketen, die uns irgendwie ins Weltall bringen oder es sind auch keine Waffen, die uns Frieden zusichern könnten oder so, sondern es sind halt kulturelle Sachen, die unsere Kultur widerspiegeln und eben auch anstrengend sind, auf eine Art und Weise, die zu interpretieren. Man muss reflektieren dazu, man kann sie nicht einfach nur konsumieren. Man muss irgendwie damit arbeiten auch. Aber trotzdem denken viele nur die Oberfläche und das ist ja, das könnte ich auch. Oder es gibt viele solche Sprüche, höre ich öfters zumindest.
Ja, die zeitgenössische Kunst, das kann ich auch oder das kann ja, mein Kind genau, auch. Oder?
Da ist, glaube ich, schon der Haken drin, dass es eben auch kein Schulstoff ist, dass man auch nicht sensibilisiert wird wirklich darauf. Ich glaube, auch wahrscheinlich bei der Musik oder bei der Tiefenmusik Texte zu verstehen, ist auch sowas wie ein Bild zu verstehen oder so. Vielleicht auch deswegen, weil es andere Leute auch gibt wie ich, dass die sagen, man muss es nicht unbedingt verkaufen. Natürlich, ich will mich da nicht rausnehmen. Es ist schön, wenn man Kunst verkaufen kann und dafür Geld kriegt. Auf jeden Fall, das will ich gar nicht abstreiten. Mhm. Aber durch das, dass es nicht einen primären Verkaufscharakter hat, wird es auch nicht so professionell angesehen oft. Da ist bei der Musik vielleicht noch ein bisschen anders, weil da hat sich schon dieses Verkaufen, glaube ich, durch die Platten früher und CDs schon länger etabliert.
Mhm. Also quasi wie der eingebaute Verkaufsgedanke schon dabei ist.
Ja.
Ja doch, ich habe gerade gestern mit einer Musikjournalistin geredet und da hat sie was Spannendes gesagt, weil ich habe sie gefragt, ja, kannst du dich erinnern, früher gab es doch so die Specs und dann haben da so studierte Musikkritiker haben über Popmusik ganz
tolle
schwierige
Referate
Texte
geschrieben,
meistens über Männer, also Männer, über Männerbands natürlich, allermeistens. Und so, und gibt es das jetzt nicht mehr? Und dann hat sie gesagt, es ist nicht so, dass es das gar nicht mehr gibt, aber sie hat den Eindruck, seit das eben nicht mehr so eine Männerdomäne ist, wird es nicht mehr so gut bezahlt. Also wird es nicht mehr...
Überraschung.
Was würdet ihr euch denn für Fördermodelle wünschen? Also es gibt ja Förderung dort draußen, ganz viele. Siehst du, hast es angesprochen, schon ganz am Anfang. Was würdet ihr euch denn wünschen, um die Situation zu verbessern? Ihr, die so parallele Karrieren habt als Eltern und gleichzeitig als Künstlerinnen und Künstler?
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe eigentlich gar nicht
super.
Wirklich...
Ja. Endlich wirklich eine schwierige
Wunsch.
Frage.
Aber schön wäre natürlich, wenn das Geld wie Honig fließt. Nein, schön wäre aber Förderung, glaube ich, als Familie, wenn jetzt zum Beispiel auch, ich sage es nochmal, Kinderbetreuung auch irgendwie dazu zählen würde oder zumindest beachtet wird. Mir ist nur letztens in so einem Gemeindeblatt habe ich gesehen, dass Bürgerversammlung ist und sie wollen, dass alle Bürger die Chance haben zu kommen und man kann Kinderbetreuung anstellen und das wird dann rückvergütet. Finde ich ziemlich cool eigentlich.
Ja.
Und ja, sowas in die Richtung finde ich einen schönen Ansatz jetzt für Familien, weil ich denke auch, dass Familien sehr wichtig sind in der Kultur und in der Kunst, weil es sind die Neuen, die dann eben das Kunstverständnis mitbringen. Ist auch schön, wenn immer wieder Neue kommen, die Kunst und Kultur eben leben, weil deshalb finde ich bei Förderbeiträgen einfach wichtig, dass das explizit noch mehr halt in Fokus kommt, auch in Politik, dass halt
Realitätscheck. Machen wir mal schnell den Realitätscheck. Wie realistisch wäre die Forderung denn danach, wenn man schon sonst sich schwer tut?
Also wenn ich schaue, wie gut gestellt die Themen von Vereinbarkeit und Beruf einerseits und die prekären Arbeitsbedingungen von Kunstschaffen andererseits für sich allein genommen schon politisch sind, dann wird es in Kombination wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel einfacher. Also die sind ja für sich schon ungeliebt und schwierig politisch. Und selbst die, die mit viel Idealismus in ihre politische Karriere starten mit diesen Hauptthemen, die merken relativ schnell, okay, das lässt sich immer nur dann politisch ein kleines Stück weiterbringen, wenn ich darlegen kann, warum lohnt sich das, warum spart das Geld, warum bringt uns das?
Und da wären wir wieder bei dem, bei einem der Ausgangspunkte, den wir verwendet haben. Was ist die Bedeutung von Kultur? Aber irgendwas muss man doch machen können.
Ja, natürlich muss man irgendwas machen können. Wir müssen einfach die Welt verändern. Keine Ahnung. Also ich meine, möglich ist ja ganz vieles in der Utopie. In der Realpolitik sieht es dann ganz anders auch aus. Und ich muss sagen, ich finde das eine gute Idee, die du gesagt hast, eben, dass vielleicht Kinderbetreuung irgendwie subventioniert oder übernommen wird. Gleichzeitig würde ich ich würde mir das eben nicht nur für mich als Künstlerin wünschen, sondern auch für andere Menschen, die in prekären Jobsituationen sind, Geldsituationen sind.
Mhm. Das ist nämlich genau das, diese Situation, die gibt es ja überall und dort, da ist das wie ein Vergrößerungsglas. Wir sehen das dort, weil da zwei prekäre Situationen zusammenkommen quasi oder zwei Schwierigkeiten zusammenkommen. Aber eigentlich müssten wir uns auch nicht nur politisch, sondern auch gesamtgesellschaftlich die Frage stellen, ob wir beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf an irgendeinem Punkt möglicherweise ein bisschen falsch abgebogen sind. Ist es tatsächlich das Ende der Welt, dass wir in Mikrofamilien leben oder bräuchten wir, wenn wir jetzt, ich will nicht zurück zur Großfamilie, keine Sorge, aber vielleicht andere Formen von Gemeinschaften, in denen man gemeinsam sorgt. Und haben wir tatsächlich ein Verständnis davon, was ist uns Care-Arbeit wert? Da stellen wir uns genauso wenig die Frage wie mit der Kunst. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben an einem bestimmten Punkt gesagt, wir nehmen von diesen großen Palette an Tätigkeiten, die Frauen früher wahrgenommen haben, die Kinderbetreuung raus, externalisieren die und dann läuft alles so wie bisher. Die Kinderbetreuung ist dort und die Frauen arbeiten. Und die 40 anderen Facetten von dieser Tätigkeit, die lassen wir unter den Tisch fallen. Und dann hat man einfach ganz viel an Haushaltsarbeit, an Care-Arbeit nicht bedacht. Man hat nicht darüber nachgedacht, was macht das mit einer Atmosphäre in einem Haus oder in einer Familie, wenn am Abend alle gemeinsam erst heimkommen und es steht allen da. Man hat sich nicht darüber Gedanken gemacht, wie funktioniert eigentlich das Leben noch? Was macht dieser ständige Stresslevel mit einer Familie? Und dann ist die Antwort immer ganz schnell, ja, dann wir holen das wieder auf mit Quality Time und dann wird es noch stressiger. Und eigentlich ist das nicht nur dort ein Problem. Wir haben es nicht zu Ende gedacht und das merkt man jetzt. Und das ist nicht dadurch zu lösen, dass wir sagen, ja, wir machen die Kinderbetreuung dann halt günstiger. Das wäre schon ganz viel, ich gebe dir recht. Aber
ich muss vielleicht noch präzisieren, also die Kinderbetreuung meine ich nicht jetzt einfach da das Kind abgeben und dann weg, sondern viel eher inklusiv. Also das heißt, dass die Kinderbetreuung nicht einfach ein Ort ist, sondern dass das vor Ort ist, also gemeinsam sozusagen als Studio, als Atelier sozusagen, wo man dann halt auch zwischendurch sagen kann, okay, kannst du schnell schauen, ich bin gerade bei etwas dran oder so, keine Ahnung, ich habe es auch noch nicht ganz fertig gedacht. Ich weiß nur, dass unsere Tochter auch viel mit uns ins Studio kommt, wenn wir malen sind, und sie malt dann auch ihre großen Leinwände und so. Und es gibt einfach teilweise Situationen, wo man denkt, hey, jetzt wäre es gut, hätte sie noch ein anderes Ventil als nur das Malen, weil ich kann viel, viel länger malen als sie. Und muss auch viel, viel länger malen, damit das kommt, was ich möchte. Mhm. Und dort müsste wie irgendetwas noch möglich sein, glaube ich. Vor allem, wenn es gerade so um Förderungen geht vielleicht, wo man sagen kann, hey, okay, ich nehme mir diese 2 Monate, das ist ja beschränkt, ist nicht etwas Endloses, wo man sagen kann, komprimiert, da gibt es noch dieses Angebot dazu, wo ich dann halt vielleicht eine zusätzliche Hilfe bekomme, die vielleicht im Kulturbereich auch so ein bisschen in Pädagogik ausgebildet ist. Ja.
Aber jedenfalls, wenn ich das alles kurz zusammenfassen darf, bevor ich noch einen letzten Themenbereich ansprechen möchte, also gefordert wäre eigentlich ein ganzheitlicheres gesellschaftliches Denken eigentlich.
Ja, und noch zu deiner Frage, die abschließende Antwort gern. So etwas, also wir denken uns gemeinsam so ein Projekt aus, suchen danach für Fördermittel und sagen, das ist ein Pilot. Pilot geht immer gut politisch. Das wäre tatsächlich zu versuchen, ja.
Also Fördermodelle finden jenseits der Großeltern, in anderen Worten.
Ja.
Das wäre schon mal ein Anfang. Jetzt etwas anderes, was mir auffällt. Wir reden auch viel über Zeit und Zeitdruck natürlich bei der Herstellung dessen, was ihr macht, nämlich Kultur. Braucht viel Zeit und jetzt hat man Kinder. Wie kann man da kreativ sein? Also kreativ, wenn die Kinder alle im Kindergarten sind? Oder wann? Anstatt den ganzen Tag zur Verfügung zu haben, um kreativ zu sein, dann zu warten, bis der göttliche Strahl von oben kommt,
also mit der Kreativität? Ich kann sagen, dass ich natürlich auch sehr inspiriert bin von meinen Kindern. Die sind zwar sehr jung, aber das sind teilweise Sätze, die da rauskommen, die wieder so, doch, irgendwie noch interessant. Oder der ganz Kleine jetzt, wenn ich ihn rumtrage, das sind eigentlich seltene Zeiten, vor allem in der heutigen Zeit, wo ich so, bevor die Kinder kamen, auch viel mit dem Handy unterwegs war, habe ich das Handy halt dann weg und bin dann mit dem Kleinen. Und das sind dann wieder andere Gedankenströme, die wieder Platz haben plötzlich, wenn man dieses Menschlein sieht irgendwie. Das ist schon für mich auch kreativitätsnährend. Ja, also von dem her habe ich dort sicher auch meine Ideen, die dann kommen, zum Beispiel.
Ja, ich kann das nicht so bestätigen, weil für mich neben allem Schönen, was das Kinderhaben hat, ob klein, mittel oder auch größer, es einfach auch so anstrengend ganz oft war und manchmal immer noch ist, dass da für diese kreative Inspiration nicht so viel Platz war. Also die körperliche Beanspruchung von Kleinkindern, dann auch ein Stück weit auch eine geistige Vereinsamung, wo ich natürlich schon Sachen unternommen habe, dass ich da wieder rauskomme. Aber es ist halt, also es tönt sehr, sehr einfach, wie du das beschrieben hast. Für mich war das überhaupt nicht so. Und für mich hat sich, also abgesehen dass natürlich davon, dass Kunst nicht einfach nur in diesen 2 Stunden passiert, sondern auch bei mir den ganzen Tag rumschwirrt, wenn ich irgendwo wie so einen freien Platz noch habe, neben dem ganzen Alltag, Kinder arbeiten, tue ich aber die tatsächliche Arbeit an die Randstunden, werden an die Randstunden gedrängt. Und dann funktioniere ich natürlich in einer Art, wie ich glaube, in einem kapitalistischen System funktionieren soll. Nämlich jetzt auf Knopfdruck wird gearbeitet. Und das kriege ich dann schon auch hin. Die Frage ist nur, zu welchem Preis?
Ja, Kreativität auf Knopfdruck, wollte ich gerade sagen.
Also was ich mir schwieriger vorstelle als so jetzt geht's los und jetzt bitte kreativ sein, ist ja die Flow-Prozesse, wenn man mal drin ist, zu unterbrechen, weil jetzt ist, und das ist, glaube ich, auch in anderen Bereichen, aber dort stelle ich es mir richtig schrecklich vor. Also ich bin dann in so einem Flow-Prozess und dann ist Zeit zum Kind abholen, Windelwechsel, genau. Das stelle ich mir dann schon schwierig vor.
Also mit den Flow-Prozessen, da stimme ich auch voll zu. Und diese Momente, die ich beschrieben habe, die sind sehr selten auf jeden Fall. Das ist tatsächlich so, aber die sind so wertvoll, dass sie auch wieder viel Platz einnehmen.
Du bist einfach ein Schönmaler.
Ich male schwarze Bilder. Nein, das andere ist, ich habe schon auch auf Knopfdruck so eine Technik sozusagen mit einem Freund zusammen, wo wir zusammenarbeiten. Da haben wir uns vorgenommen, er ist auch zweifacher Vater, dass wir einfach uns als Duo pro Jahr ein Projekt nehmen und das planen wir das ganze Jahr und am Schluss vom Jahr haben wir dann 2-3 Wochenende rein und dann nachher haben wir wieder was wir eigentlich in unser Portfolio reinbauen können. Das ist schon auch auf Knopfdruck eigentlich sehr cool und das ist sehr reduziert, was wir jetzt zusammen da machen, aber für mehr liegt dann auch nicht drin, ja.
Kreativität auf Knopfdruck, das scheint mir ein separates Thema für eine nächste Episode, für einen Kulturstammtisch. Vielleicht sollten wir dort auch beim obersten Knopf am Hemd anfangen, nämlich fragen, wie geht das überhaupt mit der Kreativität? Mhm. Und dann Kreativität auf Knopfdruck, wie Cis das gesagt hat vorhin. Dies war der Kulturstammtisch aus dem Apollo in Kreuzlingen. Meine Gäste Big Cis, Marion Sontheim und Patrick Muchenberger. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Es war eine Zusammenarbeit mit Thurgau Kultur, IG Kultur Ost. Mein Name ist Erik Fackum.
Dankeschön.